Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden. Wir haben heute eine besondere Gästin bei uns.
Eigentlich braucht man das gar nicht groß erklären, aber 4,7% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind unter 18 Jahre alt und die wissen vielleicht nicht, wer unsere Gästin heute ist. Unsere Gästin heute ist Margot Käßmann. Und Margot Käßmann ist, und das ist für die Jüngeren unter uns ganz wichtig, früher die Landesbischöfin in Hannover gewesen, die erste Landesbischöfin und die erste EKD-Ratsvorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Käßmann.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Sie sind auch seit einigen Jahren schon im Ruhestand. Das ist Ihnen, glaube ich, auch wichtig, dass das nochmal bekannt ist, dass Sie im Moment nicht aktiv dabei sind.
Seit 7 Jahren im Ruhestand und seit 15 Jahren nicht mehr in kirchenleitender Verantwortung. Also ich spreche sehr gerne mit Ihnen, aber ich kann natürlich so die ganz aktuellen Debatten, da bin ich gar nicht mehr drin, aber grundsätzlich gerne.
Frau Käßmann, wir kennen uns ja und das wollen wir hier auch ganz transparent machen. Es ist ja so, dass Sie Landesbischöfin waren, als mein Missbrauchsfall ans Tageslicht gekommen ist. Und da haben wir uns ja mal getroffen. Mhm. Wissen Sie auch, wie das zustande gekommen ist?
Also ich erinnere mich auch, dass ich mich mit Ihren Eltern getroffen habe. Ich denke aber, wir haben uns zuerst getroffen.
Wir haben uns zuerst getroffen.
Und wie das zustande gekommen ist, wahrscheinlich durch einen Brief von Ihnen, nehme ich an.
Das ist tatsächlich durch einen Brief von Ihnen zustande gekommen.
Von mir? Oh, das ist ja gut.
Ja, Sie haben mir geschrieben und zwar genau an dem Tag, als das Urteil gegen den Täter rechtskräftig wurde. Da schrieben Sie auch ein bisschen darüber, wie das so ist und mit meinem Alter und Ihre Töchter so ähnliches Alter. Und ich war ziemlich sauer, weil ich gedacht habe, warum ist dieser Brief jetzt erst angekommen, nicht schon vor einem Jahr? Und das habe ich Ihnen auch geschrieben und daraufhin haben Sie mich eingeladen.
Ich hätte mich nicht mehr genau daran erinnert, aber okay. Ich weiß nur, dass Ihre Eltern waren dann auch bei mir. Daran erinnere ich mich, meine ich, danach.
Ja, das war aber wegen der anderen Sache. Wir hatten ja über wichtige Themen gesprochen. Es ging ja schon so ein bisschen los, dass ich so ein bisschen in die Richtung Aufarbeitungswünsche gegangen bin und auch gesagt habe, Mensch, da müsste man noch mal viel mehr machen. So öffentlichkeitsmäßig, da haben sie mir auch einen Presskontakt vermittelt und so weiter und so fort. Da ist dann tatsächlich leider nicht mehr so viel draus geworden. Das lag aber weder an Ihnen noch an mir. Das lag tatsächlich an meinen Eltern. Ich war ja noch minderjährig und die fanden das nicht so toll. Und dann ist das im Sand verlaufen.
Wobei ich noch sagen muss, ich erinnere mich natürlich nicht mehr an den Wortlaut, aber ich erinnere mich an das Interview, das Sie EPD gegeben haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, würde mich jetzt interessieren, wie Sie das sehen. Das Interview hat damals Ulrike Milhahn, die Chefredakteurin, geführt, dass das ein ziemlich gutes und auch sehr klares Interview war.
Das war richtig gut.
Das war im Evangelischen Pressedienst und ist damals online veröffentlicht worden oder hattest du auch eine Druckpublikation?
Gar nicht.
Ach, gar nicht. Okay. Mhm.
Gar nicht. Das hatten Sie aber gelesen.
Nein, weil Jakob Feistauer minderjährig war und seine Eltern das nicht wollten, dass es veröffentlicht wird. Und dann EPD, ich weiß noch, rechtlich geprüft hat, ob das möglich ist trotzdem. Und da wurde gesagt, ja, das weiß ich. Also ich bin mit Ulrike Millern befreundet, deshalb weiß ich das, dass man das nicht darf. Also du darfst nicht ein Interview mit Minderjährigen veröffentlichen, wenn die Eltern das ablehnen. Also da mussten sie erst volljährig werden.
Also ich fand das wirklich gut. Ich habe das neulich auch nochmal gelesen. Ich habe jetzt vor kurzem mal sowas Ähnliches gegeben und habe erst danach wieder das Interview von damals gelesen. Das war doch ziemlich ähnlich. Und da habe ich mich wenig verändert.
Nee, ich denke, dass die Klarheit, die Sie als Betroffener oder Opfer dieses Täters hatten, ja, das hat sich ja nicht verändert. Aber die Reflexion eines 15-Jährigen fand ich damals schon erstaunlich. Also wie klar Sie das analysieren konnten, die Situation, in der Sie sind, in der der Täter war.
Ja. Ja, das war so.
Ich meine, das muss man sagen, das ist für einen Jugendlichen, ist es ja eine viel größere Herausforderung, das zu reflektieren. Und zumal damals, also heute wird viel mehr über sexuellen Missbrauch gesprochen. Ich denke, damals war es auch noch ein gigantisches Tabuthema. Ich würde sagen, auch in der Kirche wurde es deshalb eher mit heißen, wie eine heiße Kartoffel angefasst.
Wie wurde denn das Thema jetzt von meinem Fall in der Kirche angefasst? Oder was haben Sie eigentlich davon mitbekommen?
Ich habe fast nichts mitbekommen, das muss ich ja auch sagen, weil es als juristische Sache gesehen wurde. Und ich bin erst relativ spät damit wirklich in Berührung gekommen und ich habe ihnen diesen Brief dann geschrieben, weil sie im Alter ja meiner Töchter waren und mich mir vorgestellt habe, wie wäre das, wenn jemand mein Kind sexuell missbraucht. Ich lehne ja Gewalt bekanntermaßen ab, aber ich denke, da wäre ich an die Grenze der Gewalt gekommen und hätte mich hätte alles getan, um diesen Täter zu verfolgen und zu bestrafen, erstmal mein Kind zu schützen natürlich. Und in dem Falle hätte auch die Kirche die Kinder besser schützen müssen. Das ist mir sehr, sehr klar. Ich will aber auch heute sagen, ganz deutlich, ich habe mir nicht vorstellen können, erstens das Ausmaß, dass es sexuellen Missbrauch gab, das ja, aber nicht das Ausmaß. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es täterschützende Strukturen, wie es in der Studie jetzt heißt, gibt. Und was ich hätte tun sollen, das würde ich mir selbst heute auch vorwerfen, viel stärker nachzufragen, wenn es ein Opfer gibt, gibt es dann nicht mehr Opfer? Das ist doch kein singulärer Fall. Das habe ich damals gedacht, aber im Prozess gegen ihren Täter wurde ja schon klar, dass es um viele Fälle geht und das hätte die Kirche, auch ich, viel stärker verfolgen müssen.
Ja, da gab es ja in der Gemeinde, wo der Täter war, dann auch solche Aktionen, wo die Jugendlichen von Personen aus dem Kirchenvorstand heraus dazu angehalten wurden, bei der Polizei keine Aussage zu machen oder sowas. Und man dann Aktionen gemacht hat, wo man Kerzen angezündet hat mit den Jugendlichen für den Täter. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass da nicht so viel aufgearbeitet wurde.
Ja, also das ist, denke ich, genau das, was die täterschützenden Strukturen sind, die Herr Watzlawick in der großen Studie ja auch so deutlich aufgezeigt hat, dass der Herr Pastor oder auch in dem Fall der Diakon ja irgendwie eine Amtsperson ist mit Autorität und dass man im Kirchenvorstand vielleicht was munkelt und vielleicht was weiß. Aber es wird aus dem einen Grund, weil der Täter Amtsperson ist, nicht offen angesprochen und zum zweiten, weil das ganze Thema so schambehaftet ist, dass darüber dann nicht offen gesprochen wird. Das will man nicht, damit will man nichts zu tun haben. Und dann wird zwar gemunkelt, aber es wird nicht zur Anzeige gebracht. Ich weiß nur, dass wir damals dann gesagt haben, wenn eine Anzeige da ist in Richtung Missbrauch, wenn ein Anzeichen auch nur da ist, dass das dann der Staatsanwaltschaft übergeben wird, weil wir das nicht innerkirchlich klären können. Also dafür bin ich immer eingetreten, man kann Straftaten nicht innerkirchlich klären, sondern die Kirche kann dann im zweiten Schritt schauen, was heißt das dienstrechtlich. Aber erstmal muss es ein Verfahren wegen einer Straftat geben in einer staatlichen Instanz. Und ich denke, das ist entscheidend wichtig.
Gab es in Ihrer Zeit da Fälle, wo da angezeigt wurde von Seiten der Kirche?
Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo das zur Anzeige gebracht wurde. Ich weiß nur, dass das juristische Verfahren so aufgestellt wurde, dass, wie der Jurist im Landeskirchenamt gesagt hat, jeder Superintendent die Verfahrensschritte in der Schreibtischschublade hat. Bei einem Anzeichen müsste das sofort seinen juristischen Gang Richtung Staatsanwaltschaft gehen. Ich würde sagen, es war 2002 ungefähr.
Also wir haben da ja auch eine Kritik an diesem Fokus auf Straftaten. Viele schwer traumatisierende Handlungen sexualisierter Gewalt werden ja gar nicht vom Strafgesetzbuch erfasst. Da gibt es ja die Studie von Ahrensburg und da hat es ja das Gutachten gegeben, dass viele der Handlungen, zum Beispiel wenn Pastoren Kinder konfirmiert haben und dann sind die über 14 und dann finden die Missbrauchshandlungen vor Ort statt, dann ist es keine Obhutsbeziehung und dann ist das gar keine Straftat. Also ich kann den Ansatz verstehen zu sagen, wir geben es an die Staatsanwaltschaft, damit es nicht so aussieht, als ob wir das alles bei uns behalten wollen. Also bevor die Staatsanwaltschaft zum Beispiel Anklage erhebt, muss ja ziemlich viel gegeben sein. Der Kirchenvorstand, eine Kirchengemeinde, ein Superintendent, eine Superintendentin und auch eine Landeskirche hat unserer Einschätzung nach eine viel weitreichendere Verantwortung, nämlich auch Jugendliche vor Missbrauch zu schützen, die zum Beispiel über 14 sind und wo das nicht als Obhutsverhältnis definiert wird oder auch wo eine Seelsorgebeziehung ist. Was würden Sie denn dazu sagen?
Ja, das finde ich wichtig, dass Sie das sagen. Ich bin natürlich rechtlich bei weitem auch nicht so bewandert wie Sie das jetzt in der Sache, aber natürlich gibt es jetzt Schutzkonzepte, das weiß ich, dass die erstellt werden. Ich bin da nicht genau drin, aber die müssten natürlich beinhalten, dass auch hingeschaut wird, wenn es keine Straftat gibt. Da gebe ich Ihnen völlig recht, dass diese Differenzierung zwischen Straftat und Missbrauch nochmal da sein muss, dass es Missbrauch unterschwellig unterhalb der des Straftatbestandes gibt. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und da einfach auch zu sensibilisieren. Ich denke, das muss natürlich jetzt in der Ausbildung stattfinden, aber ich weiß eben auch, dass die Kirchengemeinde Schutzkonzepte erstellen. Nur die müssen ja auch richtig gewollt werden. Ja, das darf nicht so ein bürokratischer Akt sein. Jetzt haben wir das abgehakt von der Tagesordnung, wir haben ein Schutzkonzept. Sondern wie sieht das aus? Gucken wir hin, was da passiert? Sehen wir, dass es da unangenehme Berührungen gibt? Ich sag mal, das habe ich ja auch in der Kirche durchaus auch selbst erlebt als Frau, wo du dann gedacht hast, also ich bin jetzt nicht als Kind missbraucht worden oder auch nicht als Frau missbraucht worden, aber so Grenzüberschreitungen, bei denen du dich dann kaum traust, auch als, ich weiß, so als junge Frau, zu sagen, ich möchte nicht, dass ich dauernd umarmt werde, dass dauernd die Hand auf meinem Knie liegt, das ist mir zu viel. Und ich glaube, da sprachfähig zu werden, das ist ja auch ein Punkt, zu sagen, nein, ich will es nicht.
Das haben Sie als Pastorin erfahren, dass die Hand auf Ihrem Knie liegt?
Habe ich erfahren. Na klar.
Ja, und eigentlich müssen Sie ja nicht sprachfähig sein, weil das wieder die Last auf die Person gibt, die sich da nicht wohlfühlt, sozusagen. Ja, also wenn Sie von sich sagen, ich muss sprachfähig werden, das ist natürlich gut. Klar, daran arbeiten wir ja auch alle, würde ich sagen, versuche ich ja auch. Aber eigentlich muss es insgesamt eine Umgangskultur geben, wo man schon merkt, aha, guck mal, das ist ihr ja wahrscheinlich jetzt nicht so recht, dass ihr der alte Knacker da die Hand aufs Knie legt. Also, sag ich mal. So, aber das ist.
Naja, vielleicht auch das, was die Pellicot gesagt hat in Frankreich, die Scham muss die Seiten wechseln. Das fand ich einen wichtigen Satz. Also die Scham muss die Seiten wechseln, heißt ja, dass der Täter sich mal bewusst macht, was er da tut überhaupt. Und ich habe auch persönlich einen großen Zorn auf diese Täter, das will ich sagen. Also Herr Watzlawick hat gesagt, da muss man nicht gendern. Das habe ich, deshalb sage ich auch bewusst die Täter, dass die unsere Kirche ja auch, zu der ich weiter stehe, ich habe mein Leben in der Kirche verbracht, ja, also gerne in allen möglichen Funktionen, aber auch als Kirchenmitglied einfach, dass sie die ganze Kirche in Misskredit bringen, weil sie Gewalt ausüben gegenüber Kindern, die für uns Schutzbefohlene sind. Und auch Jugendlichen, das muss man ja auch ganz klar sagen, das haben Sie eben gesagt, finde ich auch wichtig, auch über 14-Jährige. Insofern, ja, ist da für mich auch ein Zorn auf die Täter, aber was ich auch nochmal sagen wollte als, jetzt nicht als Schuldbekenntnis, aber was mir die Studie so klar gemacht hat, ich glaube, da hat die Studie sehr, sehr recht, dieses Gefühl, wir sind die bessere Kirche. Ja, in der evangelischen Kirche können wir doch über Sexualität frei reden, das ist doch das Zölibat im Katholizismus, das Männer dazu bringt, Kinder zu missbrauchen. Und da würde ich auch sagen, gehöre ich auch dazu. Ich habe das tatsächlich auch gedacht, dass es in der katholischen Kirche ein größeres Problem ist als in der evangelischen.
Ja, da haben wir sehr lange dran gearbeitet, dass das auch öffentlich mehr bekannt ist und das ist für uns auch immer noch ein weiter Weg.
Sie sagten Zorn auf die Täter, auch weil die gesamte Arbeit der Kirche, die positive Arbeit, die es gibt, ja auch in ein schlechtes Licht gezogen wird. Aber müsste es nicht eigentlich Zorn auf die in der Kirche sein, die weggeguckt haben? Weil ich meine, das ist ja lapidar, dass man zornig auf die Täter ist. Das ist ja eigentlich selbsterklärend.
Also ich weiß, dass ich in einem Vortrag mal gesagt habe, dass der Zorn darauf, dass das überhaupt in der Kirche möglich war, das Erschrecken, die Erschütterung, was für Worte man da gebraucht, ja schlimmer noch, dass es vertuscht wurde. Und dann hat mir jemand einen Brief geschrieben und hat gesagt, das können Sie doch nicht sagen. Der Missbrauch ist doch schlimmer als die Vertuschung. Da habe ich ja leider auch wieder recht. Natürlich ist der Missbrauch für die Betroffenen viel schlimmer als die Vertuschung. Aber die Vertuschung ist eben auch Teil, sage ich mal, Teil der Erschütterung. Und dass es tatsächlich möglich war, zu sehen, dass ein Kind missbraucht wurde, das wurde angezeigt. Und dann ist in der Kirche, in den leitenden Gremien nichts anderes passiert, als zu sagen, wir versetzen den Kerl, was weiß ich, von Südniedersachsen nach Ostfriesland, ohne darüber nachzudenken, dass ein Täter Täter bleibt und wahrscheinlich weiterwirkt. Das ist die Schuld der Institution, also ganz klar. Also die Institution ist ja nicht schuldig an der einzelnen Tat, aber sie ist schuldig geworden, als sie diese Vertuschung betrieben hat, statt es zur Anzeige zu bringen und diesen Menschen aus dem kirchlichen Dienst zu nehmen?
Also ich glaube, erstmal ist es sehr wichtig, dass natürlich Betroffene das immer auch unterschiedlich einschätzen. Also wenn diese Person das sagt, für mich ist die Gewalttat oder die wiederholten Gewalttaten das Schlimmste und nicht die Vertuschung, dann stimmt es so und dann ist es richtig. Und ich kann bei mir einfach sagen, ich finde es auch total schlimm, wenn ich im Nachhinein erfahre, es haben sich schon 15 Jahre, bevor ich betroffen war, Mädchen an den Kirchenvorstand gewendet und die haben nicht reagiert. Also das ist, und also das tut richtig weh, finde ich. Dieses, dass da Personen in Kirchenverantwortung waren, dass Mädchen damals in den 70er Jahren sich diesen Mut gefasst haben. Also ja wirklich noch früher, also vor meiner Zeit oder als ich ein Kleinkind war. Und also Mädchen ihrer Generation, ja, die haben das gemacht und es wurde abgewiegelt. Wir haben auch in der Forumstudie, lesen wir ja auch davon in dem einen Teil, dass da eine Person einen Hauptamtlichen angesprochen hat und der hat gesagt, da kann man aber ganz schnell wegen Verleumdung belangt werden oder sowas. Also das ist ja, also mich macht das besonders ärgerlich, weil dass es die Täter gibt, das ist schlimm. Ich denke erstmal, das ist irgendwie auf eine Weise so, aber die Strukturen, die das tragen, da bin ich irgendwie besonders ärgerlich. Aber das soll das nicht schmälern, was der andere Mensch gesagt hat, weil wir haben da alle verschiedene Perspektiven drauf.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass Sie das sagen. Man kann jetzt auch nicht alle Täter und alle Opfer alles in eins setzen, sondern das ist ja die je eigene, ganz individuelle Geschichte. Aber da würde ich Ihnen recht geben. Zum Beispiel hätte der Missbrauch dann verhindert werden können, wenn früher eingegriffen worden wäre. Da wären andere Kinder und Jugendliche geschützt gewesen. Und das wäre Aufgabe der Kirche gewesen. Das muss ich ganz klar sagen. Also das ist ein Versagen der Institution an Menschen, die Schutzbefohlene sind. Und wenn Sie sagen, dass in den 70er Jahren schon Mädchen das angezeigt haben, dann kann ich nur sagen, das ist wahrhaftig mutig, weil an die Zeit erinnere ich mich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Also ich habe das nicht erlebt. Ich hatte eine tolle Jugendarbeit, da ist sowas. Also ich hatte eben so eine wirklich schöne Kindheit und Jugend in der Kirche, in der es nicht den Hauch von solchen Vorfällen gab. Also unser Pfarrer Lauer, das war unvorstellbar für mich. Aber wenn es das gab, dass ein Mädchen in den 70er Jahren das angezeigt hat, dazu gehörte wahrhaftig Mut, weil Sexualität ja ein derartiges Tabu immer noch war, vor allen Dingen im Raum der Kirche, trotz 68er. Oder eher noch, da Herr Feistauer haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie beim Kirchentag so getan wurde, als sind wir jetzt alle sexuell so aufgeklärt, das ist ja die andere Studie, und so liberal. Und das hat dann wahrscheinlich, würde ich jetzt nachträglich sagen, den Tätern ja auch wieder in die Hände gespielt. Stell dich doch nicht so an nach dem Motto, wir sind doch alle ganz liberal.
Also es hat ja keine Anzeige gegeben, sondern es haben Mädchen gesagt, der kommt uns zu nahe und wir mögen das nicht.
Ja, ja, aber also auch das war ja mutig, zu sagen, der Pfarrer kommt mir zu nahe. Also das, ich weiß nicht, muss ich jetzt sagen, ich erinnere mich an meine Jugend da im Jugendclub und sowas in der Kirche gut. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, deshalb will ich nur sagen, davor habe ich großen Respekt.
Über den Kirchentag wollten wir später noch sprechen, aber Sie waren ja Landesbischöfin von 1999 bis 2010. Was haben Sie denn allgemein, ganz unabhängig jetzt von meinem Fall, von Missbrauch ansonsten noch mitbekommen? Jetzt gar nicht unbedingt Anzeigen oder so, sondern das Thema allgemein.
Naja, was in meiner Zeit dann ganz stark kam, also ich war Bischöfin bis 2010, war eben die Heimerziehung. Das war das große Thema. Ich hatte mehrere dann Erwachsene in der Bischofskanzlei, die von diesen entsetzlichen Zuständen in Kinderheimen erzählt haben. Manche haben dann gesagt, naja, das war in allen Kinderheimen so. Dann habe ich gesagt, naja, aber die Erwartung dürfte doch wohl sein, dass es in christlichen oder vor allem evangelischen Kinderheimen anders zugegangen ist. Und die Hilflosigkeit, dieses absolute Ausgeliefertsein von Kindern in diesen Heimen, das hat mich doch schwer mitgenommen. Ich muss sagen, ich kenne auch andere. Also Hans-Jürgen Hufeisen ist in einem Kinderheim groß geworden. Und ich habe noch einen erlebt, die haben gesagt, bei mir war es super. Das gab es sicher auch. Aber es gab eben auch Kinderheime, in denen es Gewalt gab, Demütigung und auch sexuellen Missbrauch. Und da haben wir dann einen großen Tag zur Heimerziehung gemacht. Oder zwei Tage war das eine Tagung. Da haben Menschen berichtet, was das für sie bedeutet hat, wie es ihr Leben zerstört hat. Ich habe dann Gottesdienst gehalten, da sind die Leute reingerannt und rausgerannt, weil sie es gar nicht ausgehalten haben, wieder in einer Kirche zu sein. Daran erinnere ich mich gut. Das hat mich damals wirklich auch sehr, sehr bewegt, weil sie gesagt haben, ich kann kaum reingehen in diese Kirche, auch wenn ich es eigentlich will, weil mir alles hochkommt, wie wir gezwungen wurden, in diesen Kirchen zu sitzen und was von der Liebe Gottes zu hören. Und hinterher wurden wir verprügelt. Und ich erinnere mich an einen alten Mann, da war ich in Ostfriesland und da hieß es, der will Sie sprechen, Frau Kiesmann, aber ich weiß nicht, ob wir das zulassen sollten. Ich weiß, der sieht so komisch aus. Und dann bin ich hingegangen und dann hat er mich in den Arm genommen und hat geweint und hat gesagt, er hat weder seiner Frau noch seinen Kindern je erzählt, dass er Heimkind war, weil er sich so sehr dafür geschämt hat. Und das, also es hat mich damals sehr, sehr berührt, weil ich dachte, dieser arme alte Mann, der hat sich geschämt, dass er im Kinderheim war, aber nicht die Institution, die ihn dahin geschickt hat, der Staat, und nicht die Heimleitung oder die Kirche, die für das Heim verantwortlich war, die Diakonie, die ihm das angetan hat. Also da sind wir wieder dabei, bei dieser Schamumkehr. Also er war offensichtlich das Opfer und hat sich dafür geschämt, Opfer gewesen zu sein. Also das tat mir ungeheuer leid, aber er hat es als eine Befreiung dann empfunden, einfach endlich wenigstens im Alter darüber reden zu können, was er da erlebt hat. Und ich weiß nicht, dazu sind Sie jetzt beide vielleicht zu jung, aber es war mal Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin, die haben Bambule so einen Film über Heimerziehung gedreht und der ist dann untergegangen, weil es die, sag ich mal, für die Gesellschaft falschen, wie soll ich sagen, Leute waren, die sich dafür eingesetzt haben. Also es war in den 70er Jahren schon mal kurz davor, dass das ein großes Thema wurde, ist dann wieder weggewischt worden.
Also unter die Region der Hannoverschen Landeskirche fällt ja auch die Diakonie Freistadt und da hat es ja auch den Film Das Ende vom Anfang schon 1981 gegeben. Also da wusste man ja auch schon, wie in dieser Anstalt mit den Menschen umgegangen wurde. Und es ist letztendlich ja schon auch, wenn man dann denkt, runder Tisch Heimerziehung, das war dann eigentlich 25 Jahre später. Also immer diese langsamen also bis sich was in Handlung umsetzt. Und natürlich würden wir heute sagen, wir sind ja auch mit Menschen in Kontakt. Wir werden ja viel kontaktiert von unserer Initiative aus, die in diesen Heimen waren und dort ja auch Zwangsarbeit leisten mussten. Also das ist ja auch nicht so, Kinderheim klingt ja auch irgendwie so ein bisschen irgendwie noch ganz niedlich, aber Freistadt da auf dem Moor irgendwie so, wenn man da mal durchfährt, die haben ja den Alarm geläutet, wenn die da abhauen wollten, die Zöglinge und sowas. Also da denkt man schon, wie lange braucht es, bis was passiert und werden diese Menschen noch irgendwie wirklich Gerechtigkeit erfahren?
Also, dass man wusste, dass es in Kinderheimen nicht kinderfreundlich zugeht, da würde ich mal sagen, dafür bin ich selber Zeugin, weil ich weiß, dass es bei uns zu Hause hieß, wenn du nicht parierst, kommst du ins Heim.
Kenne ich.
Das heißt, das war eine Drohung für Kinder. Kennen Sie auch? Ja.
Mhm.
Das heißt, man wusste, im Kinderheim geht es nicht kinderfreundlich zu. Warum eine Gesellschaft und die Kirche dafür so lange braucht, ich weiß es nicht, Bürokratie malt langsam und Kinder, sagen wir jetzt mal auch mal, Kinder haben eigentlich keine Lobby. Das ist doch auch bis heute so. Also, dass Kinder ernst genommen wird, dass ihnen zugehört wird, dass sie im Vordergrund stehen. Ich meine, gucken Sie sich mal an die Koalitionsverhandlungen oder sowas jetzt. Also denkt da, sind da Kinder im Vordergrund? Kinderrechte sind ja noch nicht mal ins Grundgesetz aufgenommen worden. Ich habe ja für Therese Sommlange als Botschafterin gewirkt. Da haben wir so Orte der Kinderrechte. Ich weiß, habe ich einen Platz der Kinderrechte in Neuss eröffnet. Dann haben wir die da groß an der Tafel angebracht. Da waren irgendwie 300 Schulkinder, die da hingebracht wurden. Und dann habe ich gesagt, seht ihr das hier? Ihr habt ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und ich muss sagen, da haben mich manche ziemlich erstaunt angeguckt. Ich weiß nicht, ob alle Kinder das wissen, dass sie ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Auch erst seit 2000 übrigens. Ja.
Wie wurde das denn mit der Heimgewalt wahrgenommen damals oder von Ihnen oder in der Kirche als eher, sag ich mal, vielleicht eine Sache von Versagen einzelner Heime, wo man gesagt hat, oh, da gab es drei ganz schlimme Heime oder als systematisches Problem innerhalb der Diakonie?
Also ich habe dann 2009 war das, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, für unsere Kirche ein Schuldbekenntnis abgegeben und habe gesagt, unsere Kirche muss ihre Schuld bekennen. Das wird von der Kirche natürlich auch nicht immer gerne gesehen.
Nee, das
ich glaube, da gibt es auch Widerstand einfach, dass gesagt wird, ach, das sind Einzelne gewesen und gab es doch immer und jetzt soll man die eigene Kirche auch nicht beschmutzen. Ich glaube, darum geht es einer Institution dann einfach auch oft, dass die Institution geschützt wird, das ist wie beim Kindesmissbrauch insgesamt. Da ist so eine Institution dann ein schwerer Tanker, der sich ungern bewegt. Aber mir hat dann mal jemand gesagt, als ich darüber gesprochen habe, wenn man einen Tanker nur 1 Zentimeter bewegt, dann ist es schon eine massive Kursänderung. Und vielleicht, Frau Kracht, ist es auch so, dass man den zentimeterweise bewegen muss und dann ist aber der Kurs doch irgendwann wirklich geändert. Auch wenn es, kann ich verstehen, aus Ihrer Sicht wahnsinnig lange dauert für so ein Menschenleben.
Naja, also für uns ist es halt sehr interessant, dass zum Beispiel in der katholischen Kirche Schutzkonzepte eigentlich sehr schnell umgesetzt wurden, so ab 2012, 2014. Und aktuell ist es so, dass der Präsident des Landeskirchenamtes Hannover jetzt stolz drauf ist, dass es in der hannoverschen Landeskirche bis 2026 überall Schutzkonzepte geben soll. Und da denkt man halt als Betroffene, na, das ist ja toll. Und da seid ihr jetzt stolz drauf.
Ja, also das kann ich jetzt, wie gesagt, ich bin in den aktuellen Debatten nicht drin, aber ich kann verstehen, dass es für Sie zynisch ankommt, wenn das in der katholischen Kirche um 14 Jahre schneller geht als in der evangelischen, obwohl wir doch die reformatorische Kirche sind, die eigentlich stolz darauf ist, dass sie sich gerne verändert.
Es war ja so, dass es noch nicht immer solche Schutzkonzepte gab, wie die heute entwickelt werden. Aber Sie sagten ja vorher, dass im Prinzip eigentlich jeder Superintendent in der Schublade liegen haben sollte, was zu tun ist in so einem Fall. Das ist ja im Prinzip so eine Art Schutzkonzept. Vielleicht jetzt noch nicht so...
Nicht so ausgefeilt, nein.
Genau, nicht so ausgefeilt oder nicht so explizit wie heute. Aber im Prinzip ist das ja schon so eine Sache in die Richtung. Was es ja schon viel, viel länger gab bei Dingen, die wir heute zum Glück nicht mehr als in irgendeiner Form verwerflich oder gar strafrechtlich relevant ansehen, zum Beispiel Homosexualität in der Kirche, da war es ja so, dass dort die Kirche auch eine ganz eigene Dynamik entwickelt hat und der sehr schnell aktiv geworden ist, auch ganz ohne irgendwelche Maßnahmenpläne, zum Beispiel bei Schwulen im Pfarrhaus. Warum konnte eine Kirche bei solchen Dingen ganz schnell aktiv werden? Und da wissen Sie ja wahrscheinlich besser als wir, wie das dann da abgelaufen ist. Und bei anderen Dingen, wo es um das Wohl von Kindern ging, vielleicht nicht?
Also jetzt müssten Sie natürlich mit schwulen und lesbischen Kirchenmitgliedern sprechen, was das Tempo betrifft. Ja, also da haben doch viele auch ihr Leben lang drunter gelitten, muss man ganz klar sagen. Ich weiß, als ich Landesbischöfin wurde, war ich mal gebeten, zu einem Treffen zu kommen mit Frauen, wo mir selbst der Ort nicht gesagt wurde, da wurde ich abgeholt und am Ort wurde gesagt, keine von ihnen sagt ihren Namen, weil sie Angst hatten, ich könnte sie zur Anzeige bringen, weil sie sich als lesbisch geoutet haben. Und dann gab es Hans-Jürgen Meyer, das ist der, sag ich mal, bekannteste in Anführungsstrichen Fall in der hannoverschen Landeskirche. Da wurde der Verdacht ausgesprochen, dass er schwul sei in der Gemeinde. Und dann wurde er befragt und hat dann gesagt, ja, ich bin schwul. Und dann wurde er aus dem Dienst genommen. Und Klaus Brinker, der kurz vor seiner Ordination stand, ich will das jetzt nicht zu lange erzählen, was ist ja noch ein anderes Thema ist, aber Klaus Brinker wollte sich solidarisieren und hat dann kurz vor seiner Ordination gesagt, er ist auch schwul. Und wurde dann nicht ordiniert. Klaus Brinker ist ironischerweise, oder nicht ironischerweise, das hat er ja bewusst gemacht, ist später Synodaler gewesen und hat in der Synode auch mit dafür gesorgt, dass ich zur Bischöfin gewählt wurde. Und ich habe dann nach und nach, Schritt für Schritt, wurde dann erstmal Hans-Jürgen Meyer erst mit einer halben Stelle wieder in Dienst genommen. Und ihm war das ganz wichtig, dass er nicht mehr Pfarrer außer Diensten ist, sondern Pfarrer, und wurde nachher mit einer ganzen Stelle noch vor seinem Ruhestand wieder Pfarrer. Klaus Brinker ist verstorben sehr früh. Den habe ich dann selber in der Marktkirche die Trauerfeier gehalten für ihn. Also das waren auch bittere Strecken für viele. Jetzt so im Nachhinein sieht das so aus, es ging dann ganz schön schnell. Ja, also erstmal weiß ich nur, dass gesagt wurde, das darf keine Segnungshandlung geben für solche Paare, die irgendwie einer Trauung ähnlich ist. Dann habe ich vorgeschlagen, wir machen erstmal Fürbittandachten und wie ein Pfarrer eine Fürbittandacht ausgestaltet, ob er die dann segnet oder nicht, das ist Sache des Pfarrers oder der Pfarrerin. Und dann gab es schließlich tatsächlich auch, dass es jetzt Trauungen geben kann für Paare und auch ein lesbisches oder schwules Paar im Pfarrhaus leben kann. Da habe ich nur erlebt auch, dass die Veränderung vor Ort schneller war manchmal als die Institution, weil ich habe dann für mich in Anspruch genommen oder vom Landeskirchenamt die Erlaubnis erhalten, sagen wir mal, dass ich solche in Anführungsstrichen Fälle prüfe als Landesbischöfin. Und ich weiß, dass ich dann der erste in Anführungsstrichen Fall ist immer so ein blödes Wort, aber die erste Situation, in der in einer Gemeinde klar war, der Pfarrer ist schwul und er hat einen Partner und er lebt auch regelmäßig im Pfarrhaus, dass es dann hieß, das können wir doch nicht machen, das ist auf dem Land, das gibt einen Aufstand. Ich bin dann dahin gefahren aufs Land und dann weiß ich noch, dass der Kirchenvorstand mir gesagt hat, Frau Käßmann, wir kennen doch unseren Pastor und wir kennen auch seinen Partner, wir kennen die schon lange. Was haben Sie denn im Landeskirchenamt in Hannover für ein Problem? Also da, sag ich mal, war die Realität der Gemeinden viel schneller als die bürokratischen Mühlen. Und heute ist, denke ich, da... Ja, ist das vielleicht noch keine Selbstverständlichkeit, aber auf jeden Fall überall eine Möglichkeit. Nur, das will ich nur sagen zum Tempo, das sieht im Nachhinein so schnell aus, aber ich bin ja schon 15 Jahre außer, also nicht mehr in kirchenleitender Verantwortung. Also das sieht im Nachhinein schneller aus, als es für die Betroffenen war, das wollte ich nur sagen.
Nee, mir ging es gar nicht um die Geschwindigkeit, sondern nur darum, dass die Kirche ja eine juristische Abteilung hatte, die sich scheinbar um Fälle gekümmert hat. Schwulsein, ganz, ganz schlimm, da müssen wir was tun. Das gibt es zum Glück in der Form nicht mehr, sehr, sehr wichtig. Aber genauso hätte das Landeskirchenamt ja sagen können, oh, da gibt es sexuelles Fehlverhalten, nämlich Pädokriminalität.
Oder auch sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche.
Da hätte man ja auch mal was tun können, also... Genügend Motivation und Aktivität war ja scheinbar da im Landeskirchenamt. Warum ist man da gegen Homosexualität vorgegangen und nicht gegen sexuelles Fehlverhalten?
Ich kann Ihnen dafür keine Erklärung geben. Es wäre jetzt auch, wenn ich sagen könnte, ich weiß ganz genau, warum und wie das war. Ich kann nur versuchen, mir das vorzustellen. Das müssen wir ja sagen, mit der HUK, Homosexuelle und Kirche, gab es eine klare Lobby. Es gab eine ganz deutliche, klare Lobby für Homosexuelle, die auch viel Solidarität erfahren hat. Das weiß ich ja schon aus meiner Zeit im Kirchentag, da war das auch schon so. Daher kannte ich Hans-Jürgen Mayer auch schon. Ich musste mich natürlich in dieses ganze Hannoversche erst reindenken, als ich dann 99 Landesbischöfin wurde. Aber auch gesellschaftlich, das müssen wir auch sagen, gibt es eine rapide Veränderung. Da würde ich Ihnen jetzt mit dem Tempo doch recht geben, Frau Kracht. Also ich denke, gesellschaftlich hat sich wenig so schnell verändert wie die Akzeptanz von Homosexualität in den letzten 20 Jahren. Aber Kinder haben keine Lobby, das habe ich vorhin schon mal gesagt, will ich auch nochmal sagen. Und das Bewusstsein für Kindesmissbrauch, und das müssen wir ja sagen, das ist ja das Positive, wenn es irgendwas Positives an der ganzen Debatte der letzten 20 Jahre gibt, dann ist es das, dass das gestiegen ist, dass das Gewalt ist, dass es Unrecht ist und dass auch Kinder gehört werden. Ich denke, auch Kinder werden bis heute auch in unserer Gesellschaft weniger ernst genommen als Subjekte. Kinder sind immer wieder diese Objekte. Also ich denke, das ist mit ein Grund. Und dann dieses Gefühl, oh, das will man nicht öffentlich machen. Und dieses Schambesetzte auch Richtung Institution. Also dass der Kirchenvorstand den eigenen Pastor anzeigt, weil man dann Angst hat, dass die eigene Gemeinde in Verruf kommt. Sowas alles kann ich mir vorstellen. Es ist keine klare Erklärung, das will ich auch zugestehen. Aber was ich jetzt positiv finde an der, wenn es überhaupt was Positives jetzt gibt an der Situation ist, ich habe neulich gelesen, dass ein Sportausflug gab mit Schwimmerinnen und Schwimmern und die Kinder haben angezeigt, die haben die Polizei gerufen, weil einer der Leiter übergriffig wurde. Und ich dachte, wenn das jetzt möglich ist, dann ist das ein Fortschritt, dass die Kinder selbst sagen, nein, das ist, was mir angetan wird. Das ist nicht schambesetzt ist auf der Seite der Opfer. Aber ich kann mir vorstellen, Sie fragen nach der Institution, dass man auch das Thema ungern aufgegriffen hat, weil es einem unangenehm war, peinlich und auch weil Kinder eben keine Lobby haben.
Also für uns ist, glaube ich, einfach immer so wichtig zu sagen, also ich glaube, sowohl Jakob wie auch ich sind eigentlich Personen, die sich relativ gut äußern können und relativ gut, also Kontexte vielleicht auch erkennen. Und trotzdem waren wir in Situationen, wo wir nichts sagen konnten, wo wir nicht Nein sagen konnten. Also ich stimme Ihnen zu, dass Kinder kein Lobby haben und dass das ein riesiges Problem ist. Und gleichzeitig denke ich, dass es wirklich wichtig ist, dass strukturell Verantwortung übernommen wird und dass sich auch mit dem eigenen Verhalten immer wieder kritisch auseinandergesetzt wird. Also wenn man auch zum Beispiel sagt, die Jugendarbeit ist so toll, dass man vielleicht sagt, ist sie denn immer so toll? Oder welche Probleme gibt es tatsächlich in der Jugendarbeit? Also wenn ich sozusagen Jugendfreizeiten machen möchte und das sozusagen Teil meines Konzeptes ist, dass die Jugendlichen nicht zu Hause sind und sich dort anders erleben. Also da, klar, können das ganz tolle Erlebnisse für Jugendliche sein. Und gleichzeitig kann man die nicht auch vor Ort anbieten oder sowas. Also dass man sich auch mit den Strukturen der Jugendarbeit und auch mal mit den Werten auseinandersetzt, die man in dieser Jugendarbeit hat, das würde ich vorschlagen. Mhm. Da muss man die nicht alle über den Haufen werfen. Aber dass man auch sagt, welche dieser Werte lassen sich auch besonders gut nutzen von Tätern?
Ja, ich denke, da haben Sie völlig recht, dass da andere Konzepte her müssen. Ich habe neulich einen Kollegen gehört, der hat gesagt, er macht keine Konfirmandenfreizeiten mehr, weil er Angst hat, dass er irgendwie angezeigt wird. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch wirklich Quatsch, sondern wir müssen doch sagen, wir wollen eine Jugendarbeit und auch eine Kinderarbeit, das ist der falsche Begriff, also Angebote für Kinder und Jugendliche, sagen wir mal so, die gerade auch diejenigen, für diejenigen Angebot sind, die das auch dringend mal brauchen. Ja, also raus aus der Familie, was anderes erleben, weil das sozial gar nicht möglich ist, für viele in Urlaub zu fahren. Dafür, ich weiß, für uns war das als Kinder, mein Partner und ich, der Edersee. Da lachten unsere Familien immer noch drüber, aber wir sind dann einmal im Jahr an Edersee gefahren, da eine Jugendherberge. Das war für uns das Größte, weil wir sonst nicht in Urlaub gefahren sind. Das muss ja weiter möglich sein. Aber es muss ganz klar, wie Sie das auch sagen, Frau Kracht, also dafür Konzepte geben, wie das möglich ist und was wir da auch vermitteln wollen und dass wir den Respekt vor der Würde jedes Menschen und auch die Unantastbarkeit dieser Würde vermitteln. Das müssen wir dann selber auch leben und klar machen. Und ich denke, das muss Teil des Schutzkonzepts sein. Ich wünsche mir, dass Kinder und Jugendliche das weiter als Angebot der Kirche wahrnehmen können. Aber neulich hat mir auch ein anderer Mann hatte gesagt, an diesen Club der Kinderschänder werde ich doch meine Kinder nicht ausliefern. Das kann auch nicht sein. Damit wird auch die ganze gute Jugendarbeit dann wieder diskreditiert auf so eine Art und Weise. Also ich denke, Sie haben recht, es muss einfach transparent sein. Es muss offen sein und es muss klar sein, worum es geht. Und die Werte, von denen Sie sprechen, das wären für mich natürlich die Werte, dass der Schutz dieser verwundbaren Person, die ein Kind und ein Jugendliches ganz besonders sind, Erwachsene natürlich auch, aber erstmal doch Kinder und Jugendliche, dass dieser Schutz ganz oben steht. Und dass auch irgendwelche komischen Spiele, das hatten wir jetzt einen anderen Fall, das war jetzt nicht hier in der Landeskirche, aber mit Flaschendrehen und Knutschen und anderem, bei dem die Erwachsenen da dabei sind, das ist inakzeptabel. Und das ist nicht von mir dann prüde zu sagen, das kann nicht passieren, sondern das muss auch ganz offen angesprochen werden, denke ich.
Ja, ich denke mal, dass das Empfinden bei vielen Betroffenen, bei mir zum Beispiel auch, häufig so ist, dass die Würde der ganzen Kinder, Jugendlichen und Betroffenen dann häufig doch nicht so hoch angesehen wird, wie die Würde der Vorgesetzten, die was gewusst haben und hätten handeln können, so wie auch in meinem Fall. Da gibt es bis heute kein Disziplinarverfahren gegen die.
Bis heute nicht?
Nee. Mehrfach beantragt.
Das wusste ich nicht.
Keine Rückmeldung.
Also uns ist es natürlich wichtig, weil wir selber ja auch sehr hingeguckt haben und wissen, wie die Strukturen waren. Also dass wir sagen, also diese sexualisierte Gewalt jetzt gerade in natürlich in Heimen und Anstalten der Diakonie einerseits, aber eben auch vor Ort in Kirchengemeinden, dass die eben ja auch immer ermöglicht wird, weil jemand nicht aufpasst, weil jemand seinem Auftrag nicht nachkommt sozusagen. Und das ist ja was, wo wir einfach denken, es muss noch mehr ankommen, dass es nicht nur um die Täter und manchmal TäterInnen geht, sondern auch um diejenigen, die da nicht wirklich aufpassen oder sagen, das ist doch nicht so schlimm. Da nimmt er halt die Mädchen mal in den Arm oder die ist doch auch auffällig und anstrengend und ist doch schön, dass der sich um die kümmert. So, ne? Also solche Sachen. Oder die ist doch alt genug, die kann doch Nein sagen oder so. Das sind ja so Sätze, die wir schon gehört haben. Und dass sowas sich ändert, das ist uns natürlich unglaublich wichtig, aber auch, dass in die Vergangenheit geguckt wird, was ist da passiert und dass es, wenn es geht, auch Konsequenzen gibt.
Also das denke ich auch, es muss Konsequenzen geben, wenn das rechtlich noch möglich ist. Das ist ja, kann ich jetzt nicht, als ich bin keine Juristin, kann ich nicht beurteilen. Aber diese Klarheit, dass gesehen wird, was der Täter da tut an Übergriffigkeit, das ist ja immer ein Übergriff dann auch, wenn es jetzt nicht um sexuellen Missbrauch unmittelbar geht, sag ich mal, sondern um diese Übergriffigkeit in den Arm nehmen, kuscheln, drücken, was aufgezwungen wird. Ich denke, dass da auch einfach das Bewusstsein klar sein muss, dass ein Nein, ein Nein ist. Das hat man ja auch bei Vergewaltigung in der Ehe ja lange Zeit.
Aber es wird nicht nur aufgezwungen. Die Täter nutzen die Bedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen, die sonst, sondern manchmal wollen die Kinder und Jugendlichen das auf eine Weise. Das ist ja halt das Absurde. Und dafür muss ein Bewusstsein entstehen, dass die Kinder nicht dastehen oder die Jugendlichen und Nein sagen, sondern dass die Täter die Bedürftigkeit von Jugendlichen gerade, aber auch von Kindern ausnutzen, weil die vulnerabel sind. Und dass es eben nicht nur um die Kinder geht, die Nein sagen, sondern auch um die Kinder, die vielleicht sogar vermeintlich Ja sagen, weil sie so bedürftig sind und weil sie denken, dass niemand anders sie lieb hat.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Da wird dann die Situation ausgenutzt, sozusagen mit der Bedürftigkeit, die da ist. Ja, das finde ich einen wichtigen Aspekt. Die Frage ist jetzt, wie können wir das ändern in der Ausbildung, in der Awareness-Bildung, auch durch die anderen, die jemanden ansprechen. Das ist ja auch, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, jemanden darauf anzusprechen, zu sagen, finde ich eigentlich nicht so gut, wie du da mit anderen umgehst. Das traut man sich ja auch kaum, selbst zu sagen. Also, was schlagen Sie vor? Sagen Sie mal, was ist der Vorschlag? Ich weiß es auch nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Ausbildung stärker Thema sein muss von Diakonen, Pfarrerinnen, Pfarrern, vielleicht auch in den Kirchenvorständen, wo ja jetzt auch die Schutzkonzepte erarbeitet werden.
Also ich schlage vor, dass es wirklich ganz klar Gesprächsformen gibt, die Fälle, die zum Beispiel in der Forumstudie bearbeitet worden sind, wo dann neue Informationen rausgekommen sind, dass es danach vor Ort dazu Gespräche geben muss. Und zwar, dass die Betroffenen eingeladen werden, dass Kirchenverantwortliche eingeladen werden, dass man guckt, gibt es neue Aufarbeitungsbedarfe, weil sich vielleicht neue Betroffene gemeldet haben. Also das ist zum Beispiel schon mal ein ganz allererster Schritt und dass dabei natürlich darauf geachtet wird, also jetzt in der Hannoverschen Landeskirche soll es in allen Kirchengemeinden jetzt Gottesdienste geben. Also ich gehe nicht in eine Kirche rein, aus dem Grund, den Sie vorher genannt haben. Also mir geht es da nicht gut, aber ich bin auch einfach nicht gläubig. Also und das hat bei mir auch nichts mit dem Missbrauch zu tun. So, das ist halt für mich kein Angebot, das möchte ich nicht. So, und also das heißt, ich finde die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, nicht nur in den Formaten, die man sowieso kann, ja, und die ehrlich gesagt für mich Macht reproduzieren, die ich, da steht wieder ein Typ auf der Kanzel oder meinetwegen eine Frau, ist mir egal, ja, also und ich stehe da wieder und singe oder sowas, sondern zu gucken, welche Formate gibt es, das bei Betroffenen abzufragen. Wir finden überhaupt einen Pool von Betroffenen, es gibt so viele Betroffene, die nicht so öffentlich sein möchten wie Herr Feisthauer und ich, die aber ihr Wissen über Missbrauchsstrukturen weitergeben wollen, die zu sammeln, die eventuell an die Kirchengemeinden vermitteln. Also wir finden, dass ganz viel möglich ist. Es muss aber gemacht werden.
Nee, scheint mir sinnvoll vom Konstrukt her. Ich weiß auch nicht mit Gottesdiensten, ob das jetzt der richtige Punkt ist. Das habe ich Ihnen ja erzählt von den von Heimkinderaufenthalten Betroffenen. Für die war das, glaube ich, auch eher schwierig. Und ich weiß, dass Papst Benedikt mal gesagt hat, er wird für die Opfer von Missbrauch beten. Da habe ich auch gedacht, also ob das jetzt wirklich eine hilfreiche Aussage ist, weiß ich nicht. Aber zu fragen, was halten Sie für hilfreich? Ich meine, Sie sind in vielem die Expertinnen und Experten, weil Sie sich auch damit mehr befasst haben. Insofern denke ich, dass ist ein guter Vorschlag.
Also es ist natürlich so, dass es viele Betroffene auch gibt, für die das auch eine spirituelle Krise ist und die auch, was weiß ich, wieder an Gottesdiensten, Andachten und so weiter teilnehmen möchten. Und da ist es natürlich auch wichtig, mit denen zu arbeiten und zu gucken, welche Formate da möglich sind. Für mich wäre nochmal die Frage, die Forumstudie, Sie sind ja auch Professorin für Theologie gewesen eine Zeit lang. Ist das richtig?
Ja, mehr Ökumene aber.
Die Forumstudie fordert ja auch, dass es in die theologische Debatte hineingetragen wird, das Missbrauchsthema, und dann in die Ausbildung auch von PastorInnen. Aber können Sie vielleicht was dazu sagen? Wie sehen Sie die Rolle der universitären Theologie an der Stelle?
Ja, auch da denke ich, muss es zum Thema werden. Ja, also die praktische Ausbildung ist das eine. Da würde ich ja sagen, in der praktischen Ausbildung im Vikariat muss es in den Themenkodex aufgenommen werden. Da gibt es ja alles Mögliche, ja, also was auch in der praktischen Theologie dann vorkommt in der Ausbildung, dass diese, wie soll man das, Bewusstseinsbildung, wie gehe ich mit Menschen in meiner Gemeinde um, in meiner Amtssituation. Also das ist im Vikariat Thema wird, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Ich weiß nicht, wie weit das da ist. Wie gesagt, da bin ich jetzt nicht mehr drin. Aber natürlich auch an der Universität, und zwar nicht so dass es wieder eine Objektgeschichte wird, sondern in der praktischen Theologie auch als Themenschwerpunkt. Ich weiß, dass Wilfried Herrle schon vor vielen Jahren für eine Theologie geworben hat, die Kinder stärker als Subjekte sieht und nicht immer nur als Objekte, die wir mit sozusagen mit Glauben, denen wir Glauben vermitteln, sondern dass wir auch ihre subjektive Wahrnehmung von Glauben beispielsweise stärker wahrnehmen, also die Kinder als Subjekt, aber dass natürlich die ganze Frage Missbrauch in der praktischen Theologie beispielsweise aufgegriffen wird, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß, ich müsste mal Isolde Karl in Bochum, die ist ja bei sowas immer auch ganz vorne dabei, mal fragen, ob das inzwischen der Fall ist. Ich weiß nicht, wissen Sie da mehr, ob das inzwischen aufgenommen
wurde? Also ich habe immer nur so Sachen gehört, die mich sehr verwundern. Also dass zum Beispiel Leute sagen, ja, das Thema sexualisierte Gewalt kommt ja nicht in der Bibel vor, darum haben wir das nicht. Wo ich so denke,
habt ihr mal das Buch häufig gut gelesen?
Wisst ihr, was mit Hagar passiert ist? Was ist mit Tamar? Was weiß ich alles? Es gibt so viele Frauen und auch Männer, die sexualisierte Gewalt erleben müssen in der Bibel, die aber vielleicht nicht so definiert wird. Ich habe halt neulich was im Publikforum gelesen, wo ein Professor für systematische Theologie gesagt hat, ach, wie toll war das mit Hagar alles. Also die Frau, die da zur Gebärmaschine gemacht wurde. Entschuldigung, ich sage das jetzt einfach mal so.
Die wurde vergewaltigt von Abraham. Das habe ich gerade in der Predigt gesagt. Ja. Das ist eine Vergewaltigung.
Also vielleicht muss die Kirche da auch mal hinkommen, zu sagen, Hagar war nicht irgendwie die willige Austrägerin dieses Kindes. Also vielleicht muss man einfach mal dahin zeigen, auch wo da schon sexualisierte Gewalt war und extrem patriarchale Strukturen. Aber das ist mein persönliches Ding, ja.
Gut. Da muss ich ja sagen, da sind wir beisammen. Ich finde das total spannend. Ich habe ja mal über die Mütter der Bibel geschrieben und wie viele Mütter da, entweder wurde die Frau nur über das Mutterwerden definiert oder auch die beiden Mägde von Rahel und Lea mussten ja auch Kinder gebären, damit sie noch mehr Kinder haben. Also Gewalt, Vergewaltigung oder eben Tamar, das sind brutale Geschichten in der Bibel. Also sexualisierte Gewalt kommt in der Bibel sicher vor. Kinder wieder sind meistens mit gemeint in der Bibel, das muss man jetzt auch sagen. Also Kinder als Subjekte, ich habe mal über die Geschwister der Bibel auch was gemacht. Also Kinder sind Randfiguren und das fürchte ich ist in unserer Kirche eben auch so. Aber ich würde sagen, in der theologischen Ausbildung wie in der Theologie selber im Studium sollte das Thema sein. Und ich kann aber jetzt im Moment nicht sagen, ob das im Vikariat inzwischen schon im Kanon drin ist oder nicht, das weiß ich nicht.
Kommen wir zu einem weniger stark theologischen Thema. Kommen wir zum Kirchentag. Sie waren ja Generalsekretärin vom Kirchentag von 1994 bis 1999. Das umfasste die Kirchentage in Hamburg, Leipzig und Stuttgart.
Stimmt.
Das wusste ich sogar auswendig. Ich war nämlich bei allen drei Kirchentagen. Ja.
Aha.
Genau. Und beim letzten hat der Täter bei mir auch schon kräftig Grooming betrieben, noch nicht strafrechtlich relevant, aber vorbereitet dafür, dass es im nächsten Jahr dann losgehen konnte. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht ja darum, dass Sie als Generalsekretärin natürlich in verantwortungsvoller Position waren und vor kurzem ja das Buch von Uwe Kaminski herausgekommen ist, was die Geschichte von drei Herren behandelt, die beim Kirchentag immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Hatten Sie mit denen Begegnungen?
Also mit Herrn Kentsch kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, also dass ich den je getroffen hätte. Aber natürlich Hartmut von Hentig. Hartmut von Hentig war Mitglied des Präsidiums des Kirchentages. Und Gerold Becker war Mitglied des Präsidiums des Kirchentages, sein Lebenspartner. Beide kannte ich. Wir hatten kein gutes Verhältnis, kann ich sagen, weil Hartmut von Hentig dagegen war, dass ich Generalsekretärin werde. Und sich da auch massiv gegen geäußert hat, weil er meinte, eine Mutter von vier Kindern kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Das konnte er als Pädagoge sagen und das hat mich, muss ich sagen, auf Dauer im Verhältnis zu ihm, sag ich mal, wir haben kein gutes Verhältnis danach mehr bekommen, nachdem er das so klar gesagt hat. Er war eine Autorität im Kirchentag. Man muss mal sagen, Hartmut von Hentig galt als der große Pädagoge. Und Gerold Becker war eher immer so sein, das sage ich jetzt ein bisschen salopp, so habe ich es damals wahrgenommen, immer so mehr sein Schatten, der eher so neben Hartmut von Hentig dabei war, galt auch als großer Pädagoge, das muss ich ganz klar sagen. Die beiden galten als die pädagogischen Größen im Kirchentag.
Gerold Becker war evangelischer Theologe, hatte in Göttingen studiert und hat keinen Abschluss in Pädagogik gehabt.
Mhm. Ja, er galt als Leiter der Odenwaldschule, als der Große, der reden konnte darüber, wie Schule heute aussehen muss und was eine gute Schule ist. Es gab ja eine ganze Debatte, ich muss jetzt sagen, das Buch von dem anderen habe ich auch, aber das habe ich jetzt nicht hier, die dauernd dafür geschwärmt haben, wie toll Internate sind und dass es so gut für die Kinder ist, im Internat zu leben. Daran erinnere ich mich an diese Debatte und ich denke, mit dem Bewusstsein für das, was in der Odenwaldschule an Missbrauch durch Gerold Becker auch ganz persönlich stattgefunden hat, das war für mich auch, muss ich sagen, unvorstellbar. Und soweit ich weiß, ist Hartmut von Hentig persönlich kein Missbrauch vorgeworfen worden, aber bis zuletzt hat er ja zu Gerold Becker gestanden und auch nie öffentlich sich dazu wirklich, soweit ich das weiß, geäußert. Ich habe das gelesen, also das Buch auch. Was meine Frage wäre, und das muss der Kirchendach aber aufarbeiten, Sie haben das gesagt, Herr Weißtauer, Sie waren auch da als Jugendlicher. Wir haben natürlich viele, ich habe da früher auch als Jugendliche in der Schule übernachtet, in großen Gruppen gekommen, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Das sagt das Buch ja auch, das ist noch gar nicht aufgearbeitet. Da geht es erstmal um diese drei Menschen, die drei Männer, die da hoch anerkannte Referenten waren, ja.
Warum ist es so geschehen, dass gerade, also Helmut Kentler, und da war das seit 1993 ja auch öffentlich, dass der Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen, das hat er unter seinem Namen schon veröffentlicht, spätestens 1993. Wie kommt es, dass die, was sind da für Mechanismen dahinter gewesen, dass die sozusagen so hochgespült wurden im Kirchentag und andere Personen ja nicht? Also es hat ja sicherlich viele Personen gegeben, die diese Funktionen und Rollen hätten einnehmen können.
Tja, wenn ich das wüsste, ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich versuche zu erklären, ich denke, dass viele gedacht haben, man muss sehr liberal sein als evangelische Kirche und als Kirchentag in Sachen Sexualität. Wobei für mich Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen unvorstellbar ist. Das muss ich sagen, das ist immer eine Gewaltsituation, weil es immer ein Herrschaftsverhältnis ist. Das ist ja keine Ebenbürtigkeit. Ich habe immer gesagt, Sexualität muss auf Augenhöhe verantwortlich im Vertrauen stattfinden, dann ist Sexualität tatsächlich eine gute Gabe Gottes. Da war man ja sehr stolz drauf, dass 1971 in der Denkschrift das erste Mal Sexualität positiv beurteilt wurde und gesagt wurde, es ist eine gute Gabe Gottes und nicht nur Sexualität innerhalb der Ehe zum Zeugen von Kindern. Und dass dann Kritik vielleicht als zu konservativ angesehen wurde, ich kann es nicht wirklich erklären. Es ist für mich auch ein tiefer Schatten auch über dem Kirchentag. Und ich weiß nicht, ob jetzt aufgearbeitet wird, was eigentlich im Kirchentag selber passiert. Weil Sie wissen, das ist genauso wie eine Konfirmandenfreizeit eben. Da freut man sich, ist weg von zu Hause und ist aber auch schutzlos.
Wir haben das beide erlebt, Jakob und ich, im Kontext Kirchentag. Mhm. Ich habe Missbrauchshandlungen auf dem Kirchentag erlebt, durch den Täter. So, ja, kann ich sagen. Ja,
und Jakob weiß aber ja offensichtlich auch. Mhm.
Du hast Anbahnung dort erlebt, hattest du gesagt.
Anbahnung ging ja los, ja. Genau, ja, ja. Mhm.
Und das kann ich mir leider, muss ich sagen, beim Kirchentag auch gut vorstellen. Ich war ja eben auch als Jugendliche da, weil man ist so ja in einer weg von zu Hause Situation, in einer solchen euphorischen Situation. Und da ist dann auch ganz viel an körperlicher Nähe da, die wahrscheinlich von Tätern dann auch glasklar ausgenutzt wird.
Wenn Menschen Angst hatten, solche Leute wie Kentler zum Beispiel zu kritisieren, aus der Angst heraus dann als zu konservativ zu gelten, weil unter anderem in der Denkschrift für Sexualethik da von der EKD 1971 Sexualität eben auch als etwas Positives dargestellt wurde, muss man ja auch bedenken, dass genau in dieser Denkschrift ja aber beispielsweise auch, wenn jemand sexualisierte Gewalt ausübt, zum Beispiel Exhibitionismus, also sich seine Geschlechtszelle gegenüber, sagen wir mal, einem Kind entblößt, da steht, dass das immer nur gegenüber Personen des anderen Geschlechts geht, also nur gegenüber Mädchen. Ja, steht da drin.
Steht da drin?
Ja, das steht da drin.
Wir haben eine Folge dazu gemacht in diesem Podcast. Mhm.
Also Sie sind wirklich informierter in der Sache als ich.
Ja, und wo wir heute sagen würden, das Opfer oder die Betroffene dieser sexualisierten Gewalt, ne, die erfährt das und das, steht da die Partnerin. Also das Kind, was das erfährt, ist in dem Moment schon Partnerin. Das passt natürlich sehr gut da rein. Hätte ich jetzt keine Angst, als konservativ zu gelten, wenn ich das ablehne.
Also das wusste ich nicht. Ich hab die, glaube ich, sogar irgendwo hier stehen in meinem Regal. Ah. Das muss ich mir nochmal anschauen. Das ist unvorstellbar, muss ich sagen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ich finde es aber ja nochmal besonders spannend, weil eine Kritik der Forumstudie war ja dieses evangelische Selbstverständnis. Das haben Sie ja auch selber vorhin erwähnt, dass die evangelische Kirche die bessere Kirche ist. Wir haben jetzt ja ganz klare Hinweise, dass es doch auch sehr große Ängste gibt, Themen anzusprechen, aus welchem Grund auch immer, um konservativ zu gelten oder weil das der Herr Pastor ist oder sowas. Also weist es nicht eigentlich darauf hin, dass wirklich dieses so dieses Selbstbild von wir sind eine demokratische Kirche, wir sind partizipativ, wir sind offen, die Realität sozusagen, wie das dann stattgefunden hat, die Leute doch sehr viele Ängste haben, über Themen zu sprechen.
Also das ist ja, denke ich, sehr klar, dass diese Theorie, wir sind eine partizipative Kirche, Laien und Ordinierte, da gibt es ja eigentlich keinen großen Unterschied. Wir haben keinen Weihestatus von Pastorinnen, Pastoren, Bischöfinnen, Bischöfen, sondern die sind einfach nur berufen, eine besondere Rolle wahrzunehmen. Das ist die Theorie, würde ich sagen, auch die ekklesiologische, also mit Blick auf die Lehre von der Kirche. Und trotzdem erleben wir, dass es eine Hierarchie gibt, ja, also der Bischof, die Bischöfin, der Pfarrer, die Pfarrerin, da gibt es ja nochmal täterschützende Strukturen. Und die Theorie wäre ja auch, Kinder werden gehört, werden ernst genommen, aber das ist auch nicht die Praxis dann. Und ich finde, dass, also da muss immer wieder überall an allen Orten dran gearbeitet werden, dass sich das verändert. Ich hoffe ja immer, dass es Veränderungen zum Guten gibt und nicht Rückschritte, aber ich habe auch in den USA erlebt, da gibt es dann Kirchen, da ist dann nur einer zuständig. Ich weiß nicht mehr, wie dieser eine Bischof hieß. Und der war, alle haben den gehypt und der wurde mit dem Bentley vorgefahren und die große Kirche. Und da kommen jeden Sonntag 3000 Leute. Und er hat wahnsinnig moralisch gepredigt von oben herab, gerade mit Blick auf Sexualität, extrem evangelikal. Und hinterher kommt raus, dass er Verhältnisse zu jungen Männern hatte. Da war es vorbei mit dieser Kirche. Also da muss man eben auch gucken, also wie viel Sexualmoral hat die Kirche immer gepredigt, ja. Sexualität war ständig nur mit Sünde behaftet, solange sie nicht innerhalb der Ehe und zum Zeugen von Kindern stattgefunden hat. Und dann hat man eine Liberalisierung in Gang gesetzt, die aber nicht mehr den Schutz in den Vordergrund gestellt hat. So versuche ich mir das zu erklären, ja. Also, dass dann auf einmal diese Liberalisierung dazu geführt hat, siehe Kentsch, Gerold Becker, dass die Thesen von sich gegeben haben, die keine Schutzkonzepte mehr beinhaltet haben, sondern so getan haben, als ist jede Form von Sexualität einfach, wie soll ich sagen, möglich, frei, legitim.
Mir geht es ja darum, also wenn man sagt, sozusagen ein Grundbild des Protestantismus ist irgendwie, ich stehe hier und kann nicht anders. Also ich sage das, was falsch ist. Ja, ich spreche das an, was falsch ist. Und warum ist es in der Vergangenheit so oft nicht passiert in evangelischen Kontexten?
Ja, also ich eier jetzt hier auch so rum, ich versuche, mir Erklärungen zu finden. Und eine Erklärung ist eben die Aura des Herrn Pastors, die eben da ist. Das habe ich ja selbst auch auf dem Land auch noch erlebt. Der Herr Pfarrer, der war jemand. Und da, selbst wenn man was getuschelt hat, hätte man das noch nicht öffentlich gesagt oder offen gesagt oder angezeigt. Und dann, dass die Institution mit ihrer ganzen Liberalität, die sie eigentlich haben will, und dass eben die Kirche nicht eine heilige Kirche ist in dem Sinne, dass sie unantastbar ist, sondern einfach die Versammlung der Gläubigen, dass trotzdem dann versucht wurde, die Institution zu schützen, indem man nicht die Opfer geschützt hat, sondern die Täter. Das ist absolutes Fehlverhalten für mich, das würde ich auch glasklar so sagen. Aber das ist ein Erklärungsversuch, der den Opfern nicht gerecht wird.
Also ich bin froh, dass Sie so ein bisschen rumeiern sozusagen, weil das zeigt ja, dass Sie gar nicht die fertigen Antworten haben. Das finde ich gut. Also, dass Sie darüber nachdenken und so. Ja, also das, und natürlich sind die Fragen vielleicht jetzt auch ein bisschen überraschend oder sowas. Also danke, dass Sie das sagen. Und gleichzeitig so diese Frage, ist es da vielleicht, also weist es vielleicht auch auf wirklich kulturelle Probleme hin, wenn es so schwer ist, dagegen zu sprechen und diese Dinge in der Kirche zu erkennen?
Ich will jetzt mal als Person sagen, ja, ich bin Mutter und ich bin Großmutter. Und als solche kann ich es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, weil für mich der Schutz dieser Kinder, also meine Töchter sind erwachsene Frauen, aber als sie Kinder waren oder jetzt diese Enkelkinder, immer über jede Institution ansehen oder sowas gehen würde. Das wäre mir immer wichtiger als alles andere. Und das kann ich nicht verstehen, weil die vertuschen sind ja in der Regel auch irgendwie, vielleicht sind sie nicht unbedingt Väter oder Mütter, aber sind ja, wissen, was es heißt, Schutzbefohlene um sich zu haben.
Die sind Väter und Mütter auch.
Auch, ja. Auch, ja. Ja, ja. Auch nicht alle vielleicht, aber auch.
Die allermeisten.
Meistens vielleicht sogar, ja. Und das kann ich nicht verstehen, dass dann nicht gesagt wird, da muss doch zuallererst vom Kind oder Jugendlichen her gedacht werden. Selbst, also auch wenn meine Tochter 15 oder 16 gewesen wäre, wäre ich doch auf die Barrikaden gegangen. Oder mein Sohn. Und das ist für mich bis heute, das, was ich vorhin gesagt habe, was mich zornig macht, auch, das kann ich nicht verstehen, weil ich hätte nicht den Schutz der Institution über den Schutz der Kinder mir vorstellen können zu stellen. Ich sage ja, ich habe auch Fehler gemacht, indem ich nicht mir nicht das Ausmaß habe vorstellen können. Im Fall von Jakob Feistauer beispielsweise hätten wir als Kirche fragen müssen, welche anderen gibt es da? Und bei Ihnen, Frau Kracht, wenn ich das richtig weiß, ist das ja auch so, dass nicht nachgefragt wurde. Und das ist eine Schuld der Institution und an der bin ich auch mitschuldig. Das muss ich auch ganz klar sagen, dass ich mir das nicht habe vorstellen können. Aber ich hätte denken können natürlich, wenn ein Täter einmal missbraucht, dass er das nicht nur einmal tut, sondern dass er das öfter tut.
Zum Abschluss würde mich interessieren, wenn Sie mit dem Wissen von heute, jetzt sagen wir mal im Jahr 2009 wieder Landesbischöfin wären, also ein Jahr, bevor der große Missbrauchsskandal hochkommt, aber mit dem Wissen von heute, wo würden Sie jetzt ansetzen? Was wäre so die erste große Sache, wo Sie sagen würden, so, das machen wir jetzt mal?
Ich denke, ich würde tatsächlich alle Gemeinden beauftragen, nicht nur Schutzkonzepte zu erstellen, sondern sich zu fragen, gibt es bei uns in der Gemeinde Verhalten, Vorfälle, wo wir das so sehen und können wir oder lasst uns offen darüber sprechen. Das müssen wir nämlich, das sind wir denen schuldig, die davon betroffen sind. Und ich glaube, dass viele unendliche Mühe haben, über das Thema zu sprechen. Das ist immer noch tabuisiert. Zu sagen, also so wie sich der Herr Pastor mir gegenüber verhält, beispielsweise als Kirchenvorsteherin, das möchte ich nicht. Und dass dann die anderen zustimmen und sagen, ja, wir sehen das auch, dass er dich ständig in den Arm nimmt und ständig so von hinten kommt und mal so drückt. Ja, also sowas kenne ich auch, ja. Also, dass er dann immer zu von hinten kommt einer und drückt dich. Das will ich auch nicht. Ich will das nicht. Ich bin nicht prüde, aber ich will nicht so angefasst werden von irgendwelchen Leuten. Und dass wir das thematisieren und offen drüber sprechen, wie es uns damit geht. Das wäre mal eine interessante Runde, auch im Kirchenvorstand.
Das heißt also auch, den eigenen Umgang zu reflektieren, die eigenen Gefühle zu reflektieren an dieser Stelle.
Ja, zu reflektieren und tatsächlich auch miteinander auszusprechen. Ich glaube, dass viele, du willst ja eben nicht als Brüde gelten, dann stell dich doch nicht so an und ist doch nett und wir sind doch alle Schwestern und Brüder. Ja, das kenne ich ja auch. Sondern es auszusprechen. Ich muss sagen, würde ich mit Rückblick auf meine Zeit in den unterschiedlichsten Ämtern auch sagen, dass ich mich das auch oft nicht getraut habe. Manche sagen ja so, ich wäre so nassforsch sozusagen, aber sozusagen, ich nenne die Person jetzt nicht mit Namen, aber es gibt eine Person auch, an den denke ich sogar an meine Zeit als Bischöfin, da habe ich gesagt, ich muss dem das jetzt endlich mal sagen, dass das zu viel ist, ist too much, das geht so nicht. Das fiel mir auch schwer, würde ich ganz klar sagen. Und ich war in dem Sinne sehr mündig, ich war erwachsen, ich war eine redefähige Frau und habe es trotzdem nicht klar genug gesagt.
Das fasst natürlich sehr gut zusammen, wenn Sie das als Bischöfin nicht sagen können, dass Kinder in einer Kirchengemeinde das nicht sagen können.
So bitter es ist, ja.
Frau Kiesmann, das war sehr interessant.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Das ist wirklich schön gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht... Uns wird es in dem Jahr bestimmt noch geben.
Ja, ja schön.
Vielleicht können wir mal wieder reden. Aber ich denke, dass das wirklich interessante Einblicke waren von Ihnen als ehemalige Landesbischöfin, die auch aus heutiger Sicht durchaus große Relevanz noch haben, die ganzen Punkte. Auch wenn das alles schon 15 Jahre oder mehr her ist.
Ja, ja, ich fand es auch interessant, muss ich sagen, weil Sie mehr Einblicke haben in vieles als ich.
Ja, wir fanden das ein sehr spannendes Gespräch und wir sind uns sicher, dass das unseren Zuhörenden genauso ging. Ganz herzlichen Dank an Frau Kiesmann und an alle Zuhörenden.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.